Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 270. Funpod-Ausgabe, sagt Michael. In Wuppertal-Ronsdorf hat 1888 Georg Ahrens eine Stadengärtnerei eröffnet, in der ich dessen Urenkelin, die Gärtnerin und Gartenarchitektin Anja Maubach, vergangene Woche getroffen habe, welche die klassisch handwerklich arbeitende Gärtnerei nun in der vierten Generation leitet. Ein wenig oldschool, wie sie sagt. Bei der Gelegenheit hat sie mir erzählt, was ihr dabei wichtig ist, was sie an eigenem in diese Traditionslinie einbringt, und dabei fallen Begriffe wie beseelte Pflanzen, Mutter Erde oder die heilsame Kraft alter Gärtnereien. Anja Maubach legt Wert darauf, dass die Menschen, die zu ihr kommen, bei ihr die Pflanzen finden, die ihnen gut tun und über die sie sich lange freuen können. Und wir erfahren einiges über die Bedeutung des Gärtnerns in unserer Zeit. Es versteht sich von selbst, dass an diesem Ort nur mit biologischen Methoden gedüngt und Pflanzenschutz betrieben wird. Und wer ein paar kräftige Stauden für den eigenen Garten sucht, sollte viel Zeit mitbringen, um das riesige, 2 Hektar große Gelände in Ruhe zu durchwandern und den besonderen, nährenden Geist in sich aufzunehmen, der an jeder Ecke zu spüren ist.
Ja, mein Name ist Anja Maubach. Ich lebe hier in Wuppertal-Ronsdorf und schon sozusagen mein ganzes Leben lang, bis auf eine 10-jährige Ausbildungsreisepause. Und von meinem Beruf her bin ich Staudengärtnerin, habe das im Botanischen Garten in Tübingen gelernt, habe dann ein Wanderjahr als Gärtnerin in England absolviert und habe dann meinen Traum verwirklicht, Gartenarchitektur zu studieren. Das habe ich dann in München, in Weinstephan, gemacht. Und habe dann mich da mit dem Thema Frauen und ihre Gärten beschäftigt in England, weil viele schöne Blumengärten in England von sehr interessanten Damen inspiriert worden sind. Und das hat mich dann ja irgendwie neugierig gemacht und habe darüber meine Arbeit geschrieben. Und das war nochmal eine Gelegenheit, meine Liebe zu England zu vertiefen. Und seitdem bin ich jetzt hier in Ronsdorf in der Gärtnerei, die mein Urgroßvater angefangen hat, schon 1888. Und meine Lebensreise ist eigentlich die, sozusagen in das eigene zu kommen, hier an dieser Stelle, in der vierten Generation. Was bedeutet mir Gärtnern heutzutage? Das ist sicherlich ganz anders als 1888. Was ist meine Aufgabe? Was habe ich zu dienen oder wem diene ich an dieser Stelle mit dem Ort und mit dem, was wir hier schaffen? Und das ist sicherlich eine Aufgabe, die sich gerade noch mal ganz neu öffnet und vielleicht noch andere Formen annimmt, weil ich finde, dass das Gärtnern oder Gärtner zu sein sicherlich eine ganz wichtige Grundlage für das Leben an sich ist, Zusammenhänge zu verstehen von Wachstum, wie Dinge sich entwickeln können. Und ich glaube, diese Gärtnerei, die so traditionell arbeitet, ein bisschen oldschool ist, und natürlich auch die Gebäude ihren Beitrag dazu leisten, dass man hier so eingenommen ist von einer ganz bestimmten Atmosphäre. Aber das dient sicherlich auch dazu, irgendwie den Menschen, die hier hinkommen, immer wieder in Erinnerung zu rufen, was ist wirklich wichtig, und sich vielleicht mit ihren eigenen Rhythmen immer wieder zu verbinden oder mit den Zyklen der Jahreszeiten, der Tageszeiten, um einfach zu erinnern, dass nicht immer alles 24 Stunden gemischt das ganze Jahr ist. Und ich denke deswegen, dass dieser Ort oder diese alten Gärtnereien, wenn es die noch gibt, einfach ganz wichtig sind für die Menschen und so eine heilsame Kraft auch haben.
Welche ersten Antworten hast du denn gefunden auf die Frage, was denn dein eigenes hier ist, was du hier einbringst?
Also mein eigenes ist, dass ich von Anfang an den Wunsch hatte, den Menschen das Gärtnern nochmal anders nahe zu bringen. Also ich hatte das in England so erlebt, dass das ein ganz eigenes Verb ist. I go gardening, das ist, oder es gibt Garden Schools. Und da dachte ich mir, das ist ja hier in Deutschland, wenn man sagt, man geht Gärtnern, dann hat das irgendwie eine Wertung, die jetzt nicht gerade so high society-mäßig ist, so wie ich das in England erlebt habe. Und von daher war es wirklich so mein Wunsch, diese Liebe zu Pflanzen oder auch zu den Tätigkeiten, die letztendlich immer was mit unserem eigenen Rhythmus zu tun haben. Also in einen Rhythmus zu finden, sich eigentlich auch dabei zu entspannen. Und deswegen hat es mich immer überrascht, dass man in England wirklich, ich sage jetzt mal, Herren, die eigentlich vielleicht eine Führungsposition innehaben und große Güter verwalten, die stehen da am Sonntag trotzdem und schneiden ihre Rosen oder machen irgendwas. Und das war für mich so ein neues Bild, weil ich das hier eher so kannte, dass das was ist, was man eigentlich am liebsten gar nicht selber macht. Und von daher hat das nochmal dann eine andere Öffnung für mich bekommen. Also der Blick auf meine eigene Tätigkeit, also dass das Gärtnersein nichts ist, was nur der letzte Schluffi lernt, sondern dass das wirklich ein Berufsfeld ist, was mit so vielen anderen Feldern verknüpft ist. Und sei es die Kunst, sei es Geschichte, sei es eben diese ganze Welt der Pflanzenbotanik, sei es das Zeichnen, das Forschen, das Erkennen von Zusammenhängen und Dynamiken, aber auch die heilsamen Bereiche oder Aspekte. Und dann hat sich das so auf meiner Reise ergeben, dass ich dann noch eine Ausbildung auch gemacht habe über klassische Homöopathie. Und das war dann auch nochmal eine große Bereicherung für mich, zu erkennen, die Zusammenhänge zwischen Pflanzen und Pflanzenwesen und unserem eigenen Wesen. Und das ist von daher, finde ich, ganz spannend oder schön zu sehen, manchmal, was Menschen sich für Pflanzen gerade aussuchen, was ihnen gerade gut tut, wenn sie wirklich sich vielleicht innerlich davon befreien, dass es jetzt einfach nur, ich weiß nicht, was sein soll. Und selbst das hat ja auch dann einen Grund, warum sie sich für diese oder jene Pflanze entscheiden. Und das Wichtigste für mich darin zu erkennen, ist immer mehr, dass die Leute oder Menschen beginnen, vielleicht ihre Liebe dazu, ihr Herz dafür ein wenig mehr zu öffnen und vielleicht Entscheidungen in ihren Garten oder was die Auswahl der Pflanzen anbetrifft, von innen heraus getroffen werden. Also mit welchen guten Pflanzenfreunden möchte ich mich umgeben? Was ist mein Wunsch nach Schönheit oder was sind die gewünschten Dialoge in meinem Garten? Was lade ich ein? Wer soll da sein? Im Gegensatz zu dem, das muss alles pflegeleicht sein und das muss blickdicht sein oder wie auch immer. Mhm. Sondern einfach eine Entscheidung zu treffen, weil ich das jetzt will, weil ich mich für Doldenblütler interessiere oder weiß der Kuckuck, alle Rosazeen sammeln möchte oder was für die Bienen tun möchte. Oder etwas, was so eine eigene Entscheidung ist, sodass ich immer wieder mich damit auch verbinde und wenn ich dann in meinen Garten blicke, dann mich darüber freue. Und nicht darüber nachdenke, was wieder alles nicht sein kann, weil irgendwas von außen passiert.
Ja, schön. Ich würde ganz gerne noch mal so ein bisschen auf die Grundlagen zurückkommen. Mhm. Du bist ja hier so rein geboren. Hattest du eine Wahl, irgendwas anderes zu machen? Oder war das zwingend, dass du mal hier die nächste Generation bist?
Also die Frage habe ich mir natürlich dann auch an irgendeiner Stelle gestellt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war immer gerne hier im Garten. Das war so mein Zuhause oder meine Sicherheit oder das war für mich was ganz Natürliches, mich hier im Garten aufzuhalten oder mit den Pflanzen zu sein oder auch mit den Gärtnern zu sein. Und das hatte so was ganz Normales. Genauso wie das Lernen der Pflanzennamen für mich eigentlich wie so eine zweite Fremdsprache war, die ich nie gelernt habe, weil ich das immer gehört habe und schon als Kind irgendwie Etiketten schreiben sollte oder was auch immer da alles so anstand in einem Haushalt, in einem Unternehmerhaushalt an der Stelle. Und also ich bin dazu nicht gezwungen worden, aber sagen wir mal, vielleicht waren alle Wegweiser so in diese Richtung ausgepflockt, dass ich die auch nicht in Frage gestellt habe. Es gibt natürlich dann den Moment in meinem Leben, wo ich sie dann in Frage gestellt habe. Definitiv, das ist wichtig. Aber dann habe ich auch für mich entschieden, dass viele andere Themen, die mich interessieren oder die mir Freude bereiten, ich alle in dieses Feld einfließen lassen kann. Es ist alles Ausdruck meiner Kreativität. Und dann ist es eigentlich eine Ehre, dass ich diesen Ort hier zur Verfügung habe, das auszudrücken. Und ich denke, so über die Jahre, wo ich hier wirke, ist aus diesem Ort, der so ein reiner Produktionsort ist, also eine Wirkungsstätte für Gartenproduktion, hat sich für mich persönlich daraus so eine Art Tempelanlage entwickelt, die Mutter Erde dient, ne? Und was auch mein Drang ist oder mein Motor ist, das zu tun, was ich hier tue. Und auch wirklich nicht in Frage zu stellen. Und das finde ich, ist so, also solange das so ist, ist es stimmig. Dann bleibe ich auch wirklich sehr bei mir und bleibe in meiner Freude. Und das ist mein Üben hier an dieser Stelle.
Ich denke, du hast auch wahrscheinlich einen Einblick in die Gartenbauszene in Deutschland. Du kriegst mit, was sonst noch so passiert. Ist so eine Haltung, wie du die jetzt beschrieben hast, so deine, also wenn du von Mutter Erde sprichst oder dass du hier einen Tempel schaffst, ist das was Gängiges oder eher nicht?
Also das kann ich jetzt so gar nicht beurteilen, weil ich dafür gar nicht mit vielen Kollegen Kontakt habe. Ich denke, wenn ich das so äußere, ist das vielleicht ein bisschen exotisch, weil vielleicht viele von meinen männlichen Kollegen natürlich ganz anders unternehmerisch denken, was auch in Ordnung ist. Trotzdem lassen sie sich auch von mir inspirieren oder finden das auch gut, was ich mache und unterstützen das auf ihre Art und Weise. Also ich habe da wirklich gute Freunde, die ganz andere Dinge tun in dieser Welt, aber wenn ich um Hilfe bitten würde, immer für mich da sind und mich unterstützen. Das finde ich super. Weil die auf der anderen Seite sich auch darüber freuen, dass es so einen Ort noch oder überhaupt gibt. Und, und das finde ich, ist für mich schön zu wissen. Mhm.
Auf deiner Website schreibst du ja, dass du biologisch arbeitest. Mhm. Das passt ja dann auch dazu. Was mich interessiert ist, wie die Stauden vermehrt werden. Also ein wesentlicher Teil deiner Arbeit besteht, du verkaufst ja letztlich Pflanzen. Du hast also Pflanzen da und jetzt brauchst du ein paar hundert neue sozusagen, damit du die verkaufen kannst.
Ja, schon ein bisschen mehr, ja.
Oder ein paar tausend. Wie, wie geht das praktisch? Geht ja weniger über Saatgut, ne?
Also wir haben tatsächlich noch diese recht traditionelle Form der Bewirtschaftung. Das heißt, es gibt das sogenannte Mutterpflanzenquartier. Da sind wir wieder bei Mutter Erde. Lustigerweise sind es die Mutterpflanzen. Das heißt, das macht eigentlich die Hälfte, also sicherlich einen Hektar der Gärtnerei aus. Das heißt, da werden die Sortimente aufgepflanzt, die wir dann ernten, insofern, als dass wir da Stecklinge gewinnen, vielleicht auch Samen ernten oder eben auch die Pflanzen teilen. Das heißt, da gibt es vielleicht für uns so zwei Vermehrungszyklen. Der eine beginnt im Februar, dann säen wir aus und teilen. Das ist fast 6 Wochen Arbeit für uns ausschließlich, dass wir Pflanzen, die vor Weihnachten ausgegraben worden sind, dann nach Weihnachten teilen. Das ist zum Teil eine recht schwierige Arbeit, weil das recht feste Wurzelstöcke sind. Manchmal geht es wirklich so mit dem Hackebeilchen dann zur Sache. Also es ist eine ganz handwerkliche, manuelle Tätigkeit, immer in der Erde. Das ist so ein Teil der Vermehrung. Dann kommt dann dazu, im März, April, dann, dass wir Stecklinge nehmen können von den ersten Trieben, die da sind. Und dieser Zyklus schließt jetzt zum Beispiel im Juni, dann sind diese Vermehrungsarbeiten abgeschlossen. Das heißt, von Juni bis jetzt Juli, August, September ist einfach reine Produktionszeit. Das heißt, alles das, was wir vermehrt haben, was als Jungpflanze dasteht, wird dann getopft, damit es dann vielleicht im Herbst oder im kommenden Frühling zur Verfügung steht. Und dann gibt es nochmal so eine Vermehrungszeit, das ist September, Oktober. Es gibt verschiedene Pflanzen, also alle alpinen Pflanzen oder Pflanzen, die irgendwie kühlere Temperaturen brauchen, um zu wurzeln, die werden dann im Herbst vermehrt. Mhm. Also kann man eigentlich sagen, so eine Vermehrungspause gibt es tatsächlich nur im Juni, Juli, August und dann nochmal so im Dezember, Januar. Mhm.
Aber das ist dann eben traditionelles Handwerk, was ihr macht?
Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen das, was so diesen grünen Daumen ausmacht. Ne? Ja. Also das ist ja immer das Knifflige. Oder wenn man sich so alte Gartenbücher anschaut, dann guckt der Gärtner ganz genau, wann kann ich das jetzt im Idealfall machen? Denn du hast jetzt irgendwie eine besondere, seltene Pflanze. Und dein Wunsch ist, das mit anderen zu teilen. Das heißt, die musst du irgendwie auch teilen. Und wie schenkte mir die meisten Nachkommen? Also das hat die Gärtner, glaube ich, immer fasziniert. Ne? Mhm. Und also da daher das Wort grüner Daumen, ne? Weil du musst dann irgendwie gucken, dass eben bestimmte Faktoren stimmen, dass das gelingt. Ne? Und deswegen ist es vielleicht auch so, dass so eine Vielfalt von bestimmten Stauden so wegbricht, weil sozusagen alles, was ein bisschen komplizierter an beiden Enden ist, das kippt so runter. Und übrig bleibt so eine Art Standard, der auf jeden Fall immer geht. Aber ich habe selber zum Beispiel dieses Jahr so eine Beobachtung gemacht. Es gibt eine Pflanze, die ich sehr mag, die ist so noch aus dem Archiv der Gärtnerei. Die heißt Ramonda, Felsenteller. Ich mag die irgendwie, die hat so was Archaisches. Es ist so eine alte alpine Pflanze, die hat so wintergrüne Rosetten, wie auch immer sie aussehen mag. Aber die möchte ich immer gerne, dass sie bei mir ist. Und dann habe ich immer gemerkt, dass das nicht ganz leicht ist in den letzten Sommern, weil das oft so heiß ist. Die steht eigentlich immer im Gebirge, so zwischen den Steinen. Und jetzt habe ich die dieses Jahr zum Beispiel einfach aus, ich weiß auch nicht warum, auf die Treppenstufen zu meinem Haus hingestellt. Und da habe ich jetzt gemerkt, das finde ich total super, weil da ist die Kühle von diesen Steinstufen, die denen offensichtlich hilft, ihr Ding zu machen. Und da dachte ich mir, wow, also da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Ne? Und weil sonst habe ich sie irgendwo hingestellt und dann war der Wind und dann war das wahrscheinlich schon zu warm. Oder das sind so Kleinigkeiten. Also mir macht das dann Freude jeden Tag, wenn ich die sehe und merke, dass es denen gut geht. Und das sind sicherlich so kleine Tricks, das verrät es natürlich dann auch keinem, dass es so gut geht oder was auch immer gut geht. Aber das ist, glaube ich, so das, was so auch dieses Experimentieren und die Neugier und Ausprobieren und natürlich auch wahnsinnig viel Geduld. Also bestimmte Samen, ja, musst du erstmal mit den Mäusen irgendwie konkurrieren und schneller sein. Und dann gehst du ja jeden Tag hin und guckst, ob die reif sind und dann denkst, ah, morgen ist es soweit und bang, war da schon wieder jemand anders. Das sind also verschiedene Hindernisse und die Pflanzen selber haben ja innerlich auch so eine Art kleines Computersystem zu entscheiden, wir keimen erst in 2-3 Jahren. Oder da hat mein Urgroßvater auch so Fotoreihen gemacht, das fand ich irgendwie, weil er das auch wohl spannend fand, dass bestimmte Pflanzen, du säst meinetwegen 100 Körner aus und im ersten Jahr keimen vielleicht nur 30. Dann lässt du das stehen. Und im nächsten Jahr keimen vielleicht nochmal 10. Und dann geht das so weiter, weil die Natur von selber das so eingerichtet hat, dass so eine Kontinuität da ist. Weil es kann jetzt zum Beispiel auch da sein, trockener Sommer, niemand wächst, kein Samen und dann ist die ausgestorben. Mhm. So. Und das ist natürlich auch vollkommen spannend, auch für uns heutzutage immer nach so Strategien zu gucken. Ne? Wir können so viel von der Natur lernen. Da geht es aber auch darum, das Beobachten, ne? Und Gucken. Und das ist das, was Spaß macht, ne? In diesen Prozess des Wachstums zu gehen. Und das ist oft so was, um das sich die Menschen häufig bringen, weil man meinetwegen, ich sage jetzt mal so ein Beispiel, was ist jetzt, man kauft dann diese fertige Winterchrysantheme mit, weiß ich, 299 Blumen und da guckst du eigentlich nur zu den ganzen Herbst, wie das vielleicht weniger wird, aber du bist nicht in diesem Modus von, oh yeah, wow, das ist ja schön, so. Und in diese Euphorie oder in dieses Excitement zu kommen, das ist das, was spannend ist.
Wie bewertest du das, was draußen geschieht? Also ich sag mal Stichwort Gentechnik, das also mit ganz anderen Methoden massenhaft vermehrt wird.
Also da kann ich mir natürlich gar kein Urteil darüber erlauben, weil das auch einfach ein Feld ist. Ne? Also das ist so, den meisten Verbrauchern, um das mal so nüchtern zu benennen, einfach gar nicht bewusst, dass natürlich diese viele, viele Handarbeit, das immer wieder zu den Pflanzen gehen und immer wieder gießen, jetzt im Sommer jeden Tag kümmerst du dich um irgend so ein Wesen, was dann vielleicht 3,95 € kostet, das ist ja eigentlich unbezahlbar. So, und um all diese persönlichen Momente auszuschalten, ist es natürlich auch ein Wunsch der Industrie zu sagen, okay, wir wollen schicke Pflanzen, eine so schön wie die andere, und die müssen in Kalenderwoche 33 fertig sein und wie kriegen wir das hin? Wie kann ich das steuern und kontrollieren? Weil, und das ist halt auch ein Weg und dass dieser Weg übers Labor geht, weil ich dann keine Mutterpflanzen brauche, sondern nur eine Laborbox, eine gute Nährstofflösung und das Ganze steht irgendwo in Namibia oder in Kenia oder ich weiß nicht wo. fliege dann hier irgendwie nach Polen, Belgien, irgendwo hin ein. Und dann wird es so ein bisschen weiter kultiviert und sieht vielleicht irgendwann mal Erde oder auch nicht. Das ist dann halt auch ein Weg in dieser Zeit, wo man gerne Dinge kontrollieren möchte und wissen will und planen will. Weil zum Beispiel mein Alltag ist so, dass wir uns im Winter überlegen, was wir produzieren möchten oder was wir brauchen. Aber ich weiß ja nie, ob das der Kunde kauft. Mhm. Also es kann sein, dass ich irgendwas mache. Also wir haben bei uns meinetwegen 1200, 1300 verschiedene Pflanzen, die wir bevorraten. Das heißt, jeder kann bei uns das ganze Jahr über Zugriff auf alle Jahreszeiten und auf alle Pflanzen haben. Aber ich weiß eben gar nicht, ob diese Pflanze nächstes Jahr jemand will. Ne? Dann hast du gemerkt, dieses Jahr war die ganz schnell ausverkauft, dann mache ich mal nächstes Jahr ein bisschen mehr. Und das habe ich jetzt dieses Jahr für eine Pflanze gemacht. Und jetzt stehen die da immer noch rum. Ne? Das ist total lustig. Also das ist immer wieder so ein Risiko.
Und das Erklärung?
Nein, das ist halt einfach ist manchmal Mode oder was auch immer es ist. Aber letztendlich will man das als Unternehmer natürlich nicht. Ne? Das heißt, du willst natürlich, deswegen haben dann eben vielleicht diese größeren Unternehmensstrukturen dann Verträge mit Abnehmern wie Baumärkte, Gartencenter oder andere, die Pflanzen anbieten. Und da ist ganz klar, dass in der Woche das da ausgeliefert wird. Und dann geht es nur um den Produktionsprozess und das alles in kontrollierten Welten, wo kein Sturm weht und wo ich die Pflanzen optimal versorgen kann, während bei uns die Pflanzen hier echt auch mal so ein bisschen Wind und Sturm oder Hagel, also die sind bei uns hier eher mit allen Wassern gewaschen. Ne? Das sind so eher so Kämpfer. Ne? Die machen hier ein gutes Abi und können dann auch richtig was, finde ich. Sind jetzt nicht so Softies und das bestätigen uns die Kunden dann auch. Ja. Ne? Dass die Pflanzen dann auch wirklich gut weiter sich entwickeln.
Man kann das ja alles gedanklich nachvollziehen, was du gerade geschildert hast, ne? Warum das so gehandhabt wird. Trotzdem, gleichzeitig sprichst du ja auch von dem Wesen einer Pflanze oder von dem Gegenüber.
Das hat das natürlich nicht mehr. Also das kannst du ja gar nicht haben.
Naja, eben.
Es ist also irgendwie steril. Das ist eine Seele. Doch, natürlich, ich finde es furchtbar.
Ja, also.
Also ich finde es furchtbar und also es ist entseelt, ja. Weil es tatsächlich ja einfach keine hat. Also ich meine, das ist kein Geburtsvorgang in dem Sinne. Ne? Ja. Also das ist so, sind Retortenpflanzen.
Ja.
Also da ist dann eine Beseeltheit weg. Also wenn ich zum Beispiel durch meinen Garten gehe, dann habe ich so meine inneren Dialoge zu den Pflanzen und weiß, meinetwegen diese Pflanze kommt von dem Kollegen oder ist daher oder kommt aus dem Land oder kommt auch von dieser Reise. Und das ist mir für mich wichtig. Und da gibt es einen Austausch. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur Pflanzen hätte, von denen ich wüsste, dass die einen anderen Lebensweg hatten, das wäre für mich einfach, dann ist es nur noch Dekoration. Und dann kann ich nur noch irgendwie putzen und sagen, das muss jetzt irgendwie schick und schön sein und hier noch ein paar Blumen und so. Also das ist dann ein anderes Geschäft. Ne?
Hm. Naja, eben.
Also ich persönlich finde es furchtbar.
Ja.
Ganz schlicht.
Ja. Kommt sowas auch in Gesprächen mit deinen Kunden vor, die hier zu dir in die Gärtnerei kommen?
Also an sich nicht, wobei es aber zum Beispiel auch so ist, dass es bestimmte Pflanzen gibt. Es gibt vielleicht so 2-3 Pflanzen, da sagen wir mal, vielleicht eine besonders. Das ist so ein richtiger Bestseller. Oder ja, und den dürfte ich gar nicht selber vermehren, weil diese Pflanzen inzwischen auch Lizenzen haben. Das heißt, der Züchter oder der das irgendwie entwickelt hat, lässt sich das patentieren, um diese Arbeit auch irgendwie im Nachhinein zu honorieren, die er vielleicht damit hatte, diese Entwicklungsarbeit. Das heißt, diese lizenzierten Sorten muss ich quasi an einer erlaubten Quelle einkaufen. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Namen oder diese Pflanze im Internet bei mir auf der Seite auftaucht, dann gibt es halt auch diese ganzen Suchmaschinen und dann stellen die fest, hey, die Frau Maumach, die hat die aber gar nirgendwo gekauft. Also dann gibt es hier ein kleines Problem. Mhm. Und das betrifft tatsächlich ein paar Pflanzen, wenn ich die alle weglassen würde, was heißt alle, das sind jetzt, lass es vielleicht mal 10 sein, dann, also ich bin immer kurz davor, dass ich sage, ich will das nicht mehr. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass die Kunden doch auch oft danach fragen.
Ne? Ja.
Ja. Ich kann es dann für mich damit vereinbaren, dass sie vielleicht bei uns hier so ein bisschen beseelt werden in der Zeit, wo sie dann hier aufwachsen.
Ja. Ja.
Und man muss auch, oder ich kann einfach beobachten, dass zum Beispiel diese Pflanzen, die diese Wege gegangen sind, auch viel länger bei uns sind, oft weil die wirklich so, die, das ist so, die musst du richtig peppeln. Ne? So. Weil die müssen sich bei uns richtig hoch reinleben sozusagen, während vielleicht manche Kollegen, die mit diesem Jungpflanzenmaterial arbeiten, dann geht das in so gesteuerten Welten weiter. Ne? Dann werden die wirklich so, die haben dann so ihre Pipelines mit Dünger und so weiter. Ja. Während bei uns müssen die sich schon so ein bisschen so da rauswuscheln. Und da gibt es einfach auch Verluste. Das ist auch so, dass dann Einzelne das eben gar nicht schaffen. Und dann denke ich immer, naja, die ist jetzt so, ne? Die haben jetzt so ein bisschen was von uns abgekriegt. Das ist für mich dann so stimmig. Aber ich habe einen Kollegen in Holland, der auch dabei ist, das für sich ganz zu eliminieren. Aber auch der, weil der ist zum Beispiel wirklich eingetragener Biobetrieb, das bin ich ja nicht. Und wenn du diese Qualifikation hast, dann darfst du nur einen ganz, ganz kleinen Teil, Prozentsatz deines Umsatzes überhaupt aus solchen Zukäufen haben. Das ist minimal. Und er würde da auch gerne auch ganz raus, aber er hat gesagt, es ist genau das Gleiche, es sind einfach auch interessante, gute Pflanzen und die Leute fragen danach und wir müssen auch Sachen auch verkaufen. Ne? Aber das ist so, ich glaube, das ist immer so was, was jeder mit sich immer wieder ausmachen muss. Ne?
Ja, ist klar.
Also ich stelle nur fest, dass die Biene nicht unbedingt Halt macht vor denen.
Ja.
Und das ist ja auch schon mal gut.
Genau. Ja, ja, sicher. Nee, also wenn die gar nicht da wären oder so.
Ja.
Also normalerweise sind Forsythien so ein Klassiker.
Ja, das ist zum Beispiel auch so ein Klassiker.
Kirschlorbeer und so, gibt es ein paar Pflanzen, die, die eher tabu sind, so also in meinem Umfeld. Also das Hauptgeschäft hier ist ja wirklich der Pflanzenverkauf, aber gleichzeitig, zumindest in Nicht-Virus-Zeiten, hast du auch ein Bildungsprogramm. Gibt es Kurse hier?
Ja.
Geht es da um das rein Handwerkliche oder auch das, was du gerade so angesprochen hast, dass man also dieses Langsame wieder lernt und dieses Beobachten, vermittelst du das auch irgendwie?
Oder kommt, ja, also es gibt halt eigentlich so eine, also es gibt einmal diese wirklich klassischen, traditionellen Kurse, wo es um das Handwerkliche geht, ganz konkret, wie pflanze ich was ein oder so. Dann hatte ich, oder habe ich angefangen, weil ich merke, es gibt einfach noch eine andere Qualität da drin. Und es ist wichtig, dass Menschen darüber sich schulen oder das erfahren. Dann habe ich das mal so Garden Magic genannt, weil es natürlich auch manchmal so ein bisschen unfasslich ist. Man ist irgendwie, wie kann man das eigentlich so... Weil ich will, bin ja jetzt nicht, also es soll jetzt nicht so in so einer esoterischen Welt zu Hause sein, sondern es geht eigentlich darum, das zu verknüpfen.
Genau.
Also dieses rhythmische Tun von etwas ist eine kostbare Tätigkeit in dieser Zeit, sich zu erden, ne? Wieder in diese Erdung zu kommen, in so eine Stabilität, dass auch jetzt gerade diese Zeit, in der wir uns gerade bewegt haben, macht das gerade so enorm kostbar. So eine Scholle zu haben, sich wieder zu erden. Und ich habe ja quasi jetzt erstmal so eine Pause gehabt durch diese besonderen Umstände und werde jetzt im Sommer mir einfach neue Themen dazu, werden dazu kommen. Und da freue ich mich auch drauf, weil ich das natürlich auch echt spannend finde, das zu vermitteln. Weil ich weiß, dass das immer sehr kostbare Aha-Erlebnisse sind für das Gegenüber. Und es mich einfach jetzt, ich sage jetzt mal ein bisschen langweilt, einfach nur wie das schönste Staudenbeet entsteht, weil das können wir alle, wenn wir wollen, sondern es geht eigentlich eher nochmal darum, eine ganz andere Qualität darin für sich zu entdecken, die einem selber auch nochmal anders gut tut, ne? Oder anders nährend ist. Ne? Also auch das Nährende dieser Tätigkeit für einen selber wieder zu empfangen.
Ja, genau. Du hast ja deine Erfahrung und deine Sichtweise auch vor einigen Jahren in einem Buch festgehalten. Und vieles von dem, was ich da so gelesen habe, finde ich jetzt auch in dem Gespräch wieder. Leider ist es fast vergriffen.
Es ist jetzt vergriffen.
Genau. Trotzdem, was für mich da neu war, was mit meiner persönlichen Geschichte jetzt zusammenhängt. Ich habe also eher darauf Wert gelegt, bestimmte Pflanzen im Garten zu haben, weil ich irgendwie die Funktion haben wollte. Also Schnittlauch oder Kräuter oder sonst irgendwas oder irgendwelche Beeren. Und habe mich aber nicht großartig darum gekümmert, eine Gesamtwirkung zu erzielen. Ja. Also mich mit Gestaltung zu beschäftigen. Dann habe ich dein Buch gelesen und jede Menge Aha-Erlebnisse gehabt und auf einmal so eine Art Raster bekommen oder Kriterien, an denen ich mich orientieren kann. Mhm. Wonach kann ich denn auch vorgehen, anstatt zu sagen, Licht oder Schatten. Ne? Und ich frage mich jetzt, also wenn jetzt jemand sagt, ich habe jetzt einen neuen Garten zur Verfügung und ich möchte gerne einen Staudengarten haben. So. Früher könnte ich mir vorstellen, hättest du empfohlen, also wenn der jetzt fragt, was soll ich tun? Oder erstens, zweitens, drittens, so, ne, wie soll ich vorgehen? Dann hättest du ja wahrscheinlich genau diese gestalterischen Aspekte auch berücksichtigt. Mhm. Und wenn jetzt also dieser Garten als Seelengarten, wo man auftanken kann, wo man sich nähern kann, das Ergebnis sein soll, wie sollte man denn dann einsteigen? Wie sollte man denn dann vorgehen, wenn man sich sowas schaffen will?
Also ich kann das vielleicht gerade an einem Beispiel, was ich jetzt gerade erlebt habe, sagen. Also da gibt es meinetwegen einen Auftraggeber, der hat mich kennengelernt, hat seine Dachterrasse, verlässt die jetzt, hat jetzt ein Eigenheim und dann fällt ihm ein, da gibt es ja die Frau Morbach und ruft mich an, und ob ich den Garten dazu planen könnte. Okay, dann bekomme ich Informationen vorab geschickt. In dem Fall war das jetzt aufgrund der Zeit so, sodass ich da drauf geguckt habe und gesehen habe, der Grundriss, so wie er jetzt gedacht ist, wird mit dem Garten nicht wirklich gut zurechtkommen. Das heißt, ich habe da drauf geguckt und ich stelle mir dann vor, wie soll das Leben für diese Familie, wie ist der Fluss, sozusagen das Ski oder wie man es benennen möchte, der durch den Ort durchgeht. Und sehe, das läuft so nicht. Dann mische ich mich schon in was ein, weil es eigentlich ja, die haben sich einen Architekten ausgewählt und so weiter. Da sind ja schon viele lange Prozesse. Und dann komme ich jetzt und sage, das ist nicht günstig. Mache relativ schnell einen alternativen Vorschlag, den die alle revolutionär finden, weil da sind sie alle nicht drauf gekommen. Und es ist absolut stimmig. Jetzt gibt es das Hindernis, quasi das, was ja schon angelegt worden ist und die Leitung sozusagen, all das zu verändern. Und dann muss man entscheiden, bin ich bereit, das zu tun, wenn ich jetzt auch einsehe, dass es so ist. Das heißt, ich finde, wir kommen oft zu spät, die Gartenarchitekten. Also da denken nämlich Leute immer nur, das ist so dieses Dekorative. Aber dass es sich die Hand geben will oder dass es irgendwie um diese Flüsse geht, was will ich da eigentlich tun? Und dass das eben nicht nur das bunte Paket ist, sondern dass es einfach Lebenssachen sind. Ne? Also wie gehe ich da rein, wie gehe ich da raus, wie nähere ich mich da, wo will ich mich aufhalten? Das sind ja, ich liebe das, so abstrakt zu denken, weil das ist ein abstraktes Denken. Ne? Und dabei sind einfach so, wie im Haus, so Planungsschritte. Ne? Also so ein Ort, wo man zusammen isst, oder wie sieht der Ort aus, wo ich schlafe, wie sind meine Regale, wie tief oder so. Das sind ja auch alles so ganz abstrakte Entscheidungen. Und wenn man das so runterbricht, dann wird das auch viel leichter und macht eigentlich auch eine andere Freude. Und dann kann man das anfangen einzurichten. Ne? Und dann kann vielleicht derjenige, der sich für Pflanzen interessiert hat, dann in seinem Garten vielleicht so die kleine Pflanzenbibliothek, wo von mir aus alles in Reihen steht und immer mal was dazukommen kann. Ne? Aber das ist halt eine ganz offensichtlich für viele ganz neue Art, es so ganzheitlich zu betrachten. Ne? Und ich habe die Gabe, dass ich sehr schnell sehen kann. Ich kann sehr schnell sehen, warum es nicht zusammenkommt. Und das hat tatsächlich ganz häufig schon im Inneren des Hauses damit zu tun. Ne? Mhm. Und das macht mir echt total viel Spaß, das zu begleiten, weil es immer inspirierend ist dann. Ne? Obwohl es für alle erstmal ganz überraschend ist, dass es noch lange nicht um Blumen geht. Ne? Mhm. Mhm. Und das finde ich, und das ist für mich, also ich liebe diese Arbeit, das kann ich auch gut. Das macht mir auch echt Spaß. Also da muss ich auch gar nicht vor Ort sein, sondern das teilt sich mir einfach schon durch die Personen mit und durch das, was ich sehe.
Das heißt also, du würdest dann jemandem, der gerade am Punkt Null ist, empfehlen, dich mal mit dir zusammenzusetzen.
Genau, weil es dann auch darum geht, so was will derjenige denn im Garten tun? Manchmal braucht man erstmal, also da gibt es überhaupt gar keine Fantasie, wonach sehne ich mich denn eigentlich? Ne? Und wenn ich fragen würde, zähl mir mal die 10 Pflanzen auf in deinem Garten, die dir besonders gefallen, dann kommt lange nichts. Mhm. Also ganz lange nichts. Weil das vielleicht gar nicht der Motor war, Pflanzen auszusuchen. Ne? Oder was sind so Tätigkeiten, die dir wirklich Freude machen? Oder wo hast du gar keinen Spaß dran? Das sind ja alles Sachen, die sind wichtig, weil das einfach für den Tag wichtig ist. Also wenn ich zum Beispiel so einen strobeligen Tag hatte, viele Entscheidungen zu treffen hatte, viele Gespräche, bla bla bla, dann komme ich nach Hause abends und dann finde ich vielleicht Laubhaken großartig oder Rasenmähen. Da will ich nicht über ein Staudenbeet nachdenken, sondern der Geist sucht dann eine monotone Tätigkeit oder Kartoffelschälen, irgendwas, um wieder runterzukommen. Und braucht so was ganz Kleines, vielleicht einen Knopf annähen, um irgendwie wieder einen Fokus zu haben. Und das kann Garten ja alles, ne? Es ist ja nicht nur irgendwie was man anguckt und wo man nur den Grill reinschiebt. Und dann hat das, kriegt das eine andere Bedeutung oder dann wird es kraftvoll, dann wird es zum eigenen und dann ist es auch, wird man auch sehr unabhängig damit, ne? Weil es hält einen dann auch wirklich seelisch und körperlich gesund. Dann ist es wirklich so eine schöne, heilsame Geschichte.
Ja.
Und da kann man vielleicht noch einen Satz dazu sagen, weil ja. Es gibt einen englischen Kollegen, der hat mal gesagt, und das finde ich passt ganz gut, wenn man in einem Garten nicht träumen kann, sich nicht betrinken kann und nicht Liebe machen kann, dann kann man ihn zubetonieren. Und das ist ein herrliches Bild, was beschreibt diese Intimität. Also wenn ich in diesem Garten draußen nicht ich selber sein kann in meiner Nacktheit, dann werde ich den nicht einfach immer so benutzen. Und also eigentlich kriegt man das in jedem Garten hin, so einen privaten Ort zu schaffen. Und wenn ich ein Zelt in den Garten stelle, um Liebe zu machen. Mhm. Aber es muss die Möglichkeit geben. Es muss die Einladung geben, ohne Hindernis. Mhm. Und dann ist es in meinem Blutkreislauf. Oder ich will einfach mal rausgehen. Früher gab es so ein herrliches architektonisches Element wie Verandas. Mhm. So der Zwischenraum, zwischendrin und draußen. Ja. Heute lässt der Architekt dich an der Haustür im Regen stehen und hinten auch. Und da gibt es keinen Zwischenraum, wo mal die Gummistiefel stehen, wo man mal Kartoffeln schälen kann, wo man mal einen Adventskranz wickeln kann oder wo man egal was machen kann. Ein Ort zwischendrin und draußen.
Ja.
Diesen Zwischenraum, diese Spalte, Freiraum zwischen dem einen und dem anderen. Und das ist zum Beispiel was ganz wichtig ist. Und wenn man alleine sich nur den eigenen Ort unter dem Aspekt anguckt, dann bringt das schon was in Bewegung.
Ja, auch als Verbindung.
Ja, auf jeden Fall.
Genau.
Jeden Fall.
Dann muss ich die Frage doch noch stellen. Sagt der Name Christopher Alexander was?
Yes, of course. Weil ich wollte vorhin schon sagen, das war nämlich der Christopher Alexander ist im Prinzip so mein Architekturmentor. Weil ich liebe dieses Buch. Wir hatten einen amerikanischen Gastprofessor im Studium und der hat von diesem Buch berichtet und hat mir das so vorgestellt. Und das ist total zerfleddert, mein wirkliches Buch für die Insel.
Hey.
Weil
eine Mustersprache.
Genau. Aber ich habe es in Englisch, so Pattern Language.
Ja.
Aber ich habe es gerade vor kurzem noch bestellt für einen Freund als Geschenk.
Ja.
Weil, und dieses Buch war der Auslöser für dieses Buch, was ich geschrieben habe. Weil ich wollte das so runterbrechen auf dieses Muster.
Ich habe tausendmal gedacht, irgendwie erinnere mich das
daran. Ja, genau, es ist genau dieses Buch. I really like it.
Mit den Querverweisen und auch mit der Veranda. Da auch ein Kapitel drüber.
Ich weiß.
Ja.
Weil dieses Buch ist einfach so eine Bibel, das gehört eigentlich in jedes Haus, weil man dann sieht, ach so. Zum Beispiel weiß ich genau, als ich für mich einmal eine Lebenssituation geplant habe, dann gibt es manchmal das Kapitel offene Regale, Open Shelves. Und dann steht da als Inspiration, du sollst das Regalbrett nur so breit machen, wie das, was da drauf zu stehen kommt. Weil wenn das Regalbrett für Tassen ist und es ist mehr möglich als Tassen, dann fängst du an, hinter den Tassen was zu suchen und dann ist das ganze Theater. Da dachte ich mir, oh, very simple, that's true. Yeah. Also dann ist das etwas, was ich beherzigen kann für meinen Entscheid. Mr. Alexander liefert mir nicht den perfekten Entwurf für mein Regal, aber die Wurzel meiner Entscheidung, die finde ich da drin. Und so war mein Buch auch gedacht, ne, dass man da in die Wurzeln von Entscheidungen kommt. Ne, so. Oder zum Beispiel hatte ich jetzt vor kurzem auch für eine Situation das Thema zum Beispiel Eingang, ne, Eingangssituation, wo er sagt, so eine Transition zwischen öffentlichem Leben und dem privaten Leben muss interessant sein. Mostly transitions are very boring in Germany. Ne? Aber es ist halt wichtig. Ne? Du kommst nach Hause und du brauchst irgendwas, um dich wieder abzuholen, runterzukommen, irgendwie, keine Ahnung, wenn du das alles bewusst tust, jeden Schritt. Und dann ist das wirklich eine großartige Bibel. Herrliches Buch.
Ja, absolut. Genau.
Und wer Englisch kann, soll sich die englische Ausgabe kaufen, weil das Deutsche manchmal, finde ich, so ein bisschen holprig übersetzt ist.
Okay.
Und es ist wirklich, I really love it. It's an excellent book.
Ja, ja. Absolut, genau. Mhm. Wobei ich jetzt nur die deutsche Ausgabe kenne.
Ja, ist okay, aber es war immerhin, fand ich, sehr überraschend, dass es das überhaupt gibt.
Ja.
Dass es für so ein sehr besonderes Nischenbuch eine deutsche Ausgabe gibt.
Ja, genau. Ich danke dir.
Gerne.
Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Positive Impulse für eine lebenswerte Welt, wie wir sie uns wünschen. Um neue Ideen bekannt zu machen, brauchen wir eure Hilfe durch Rückmeldungen und Unterstützung aus der Hörerschaft. Kommentare sind willkommen, entweder über den Blog www.sunpod.de oder per E-Mail. Die Kontaktdaten findet ihr im Bereich Die Autoren. Finanziell könnt ihr unser Ideenradio via Flatter, PayPal oder Überweisung fördern. Details hierzu findet ihr auf der Homepage www.sunpod.de im Bereich über Sunpod. Vielen Dank für eure Mithilfe.